Hi und willkommen zu Deutschland 3345. Heute mit einer ganz besonderen Sonderfolge, nämlich der ersten Live-Aufnahme eines Gesprächs. Bei mir sitzt Dr. Benedikt Brunner.
Hallo.
Der Benedikt und ich, wir duzen uns jetzt einfach im Interview, weil alles andere wäre unnatürlich. Wir kennen uns schon ziemlich lange und im Hauptberuf ist Benedikt Kirchenhistoriker. Und deswegen habe ich ihn in den Podcast eingeladen, um heute mit uns über die evangelische Kirche in Deutschland zu sprechen. Und zwar nicht nur im Jahr 1933, sondern auch davor. Ich bin sehr gespannt, wo es hingehen wird. Und ich hoffe, du auch.
Ich freue mich.
Fangen wir vielleicht mal bei den Basics an. Ich hatte ja schon einiges zum Christentum angeteasert in der Folge 33, ich glaube es war 31, zum Reichskonkordat. Und da nur kurz erwähnt, dass es eben drei unterschiedliche Großkonfessionen des Christentums gibt und dass die Unterschiede super wichtig sind für die damalige Zeit. Aber ich habe nicht erklärt, was die Unterschiede eigentlich bedeuten. Und dafür bist du jetzt hier, Benedikt. Könntest du uns vielleicht nochmal die wichtigsten konfessionellen Unterscheidungsmerkmale erklären?
Ja, das ist auch keine ganz so einfache Frage. Aber sie ist umso wichtiger, um auch die Probleme zu verstehen, die sich im Kontext der Jahre 33 folgende dann ergeben für die Kirchen. Der römische Katholizismus ist, könnte man sagen, streng hierarchisch organisiert, ausgehend vom Papsttum über die Diözesanbischöfe hat man eine relativ klare hierarchisch aufgebaute Struktur. Das Sakramentsverständnis ist, dass man 7 Sakramente hat, die das Leben der Gläubigen in ihrem Milieu von der Wiege bis zur Bahre prägen sollen. Als dritten Punkt vielleicht, wie konkretisiert sich das im politischen und gesellschaftlichen Bereich? Da hat der politische Katholizismus in der Weimarer Republik eigentlich von allen christlich geprägten Konfessionen den größten Beitrag zum Erhalt der Demokratie geleistet, was so ein bisschen überrascht vielleicht, aber eben doch eine ganz wesentliche Leistung auch des Katholizismus in Weimar gewesen ist. Also hier gab es durchaus eine große Offenheit zur Demokratie und zu demokratischen Gestaltungsformen, die 1933 dann aber auch eine Zäsur erleben.
Du spielst ja da, glaube ich, auf die Zentrumspartei an, die ja mit zur sogenannten Weimarer Koalition zählte, also zusammen mit den bürgerlichen Parteien, vor allem den Deutschen Demokratischen Partei, DDP und der SPD. Und das ist ja umso erstaunlicher, weil die, wie du gesagt hast, die hierarchische Struktur der katholischen Kirche eigentlich mit Demokratie sehr wenig zu tun hat. Also das ist so eine Top-Down-Organisation. Das wird im Endeffekt von Rom aus regiert, dieser Organismus Kirche.
Also es ist ja bis heute eine Wahlmonarchie,
ja,
der Katholizismus.
Stimmt, der weiße Rauch. Und du hast gesagt, ja, das Sakramentsverständnis ist sehr eindeutig. Es gibt 7 Sakramente. Kannst du das nochmal kurz erläutern, was das eigentlich für die Mitglieder dieser Kirche, für die Gläubigen dann bedeutete?
Genau, die Sakramente sind die sichtbare Vermittlung des unsichtbar zugesprochenen Heils. Also sie sind theologisch gesprochen ganz zentral für das, was eine Religion ausmacht. Also denken wir beispielsweise an die Taufe, mit der man aufgenommen wird in die Gemeinschaft der Gläubigen, in die Kirche. Auf der anderen Seite ist das Abendmahl, also da spreche ich als Protestant, ein ganz, ganz wichtiges, zentrales Sakrament, das das Gemeindeleben prägt und gestaltet und in dem letztlich durch Brot und Wein Gemeinschaft mit Christus und mit den Mitglaubenden symbolisiert und konkretisiert wird. Und da gibt es ganz unterschiedliche Auffassungen, wie Sakramente funktionieren und welche Sakramente eigentlich auch als solche rechtmäßig bezeichnet werden können. Und sie haben eben eine wichtige lebensgestaltende Wirkung. Gerade auch im Katholizismus wo eben die Ehe auch ein Sakrament ist, wo die letzte Ölung am Lebensende als Sakrament verstanden wird und das katholische Sakramentsverständnis im Grunde auch das katholische Milieu sehr tief geprägt hat in den unterschiedlichen Lebensabschnitten und Lebensbereichen.
Vielleicht könntest du, wenn wir jetzt vom Milieu sprechen, auch an der Stelle nochmal kurz ausführen, welche Rolle die katholische Konfession oder die katholischen Milieus in der Zeit vor 1918, also im Kaiserreich, gespielt haben. Darüber können wir uns, glaube ich, ganz gut erschließen, warum die Katholiken in Gestalt der Zentrumspartei so eine wichtige Stütze der Republik geworden sind, wider aller Erwartungen im Endeffekt.
Also das Deutsche Kaiserreich hat man hier und da auch mal als heiliges protestantisches Reich deutscher Nation bezeichnet. Und damit wird schon implizit deutlich, welche Rolle den Katholikinnen und Katholiken im Kaiserreich zugestanden worden ist. Also denken wir an die Auseinandersetzung, die wir als Kulturkampf kennen, in denen Bismarck versucht hat, die Rolle des Katholizismus zurückzudrängen und auch ihm keinen politischen Einfluss zuzugestehen, dann wird vor diesem Kontrast, also eine Minderheitenlage, mangelnder politischer Einfluss, geringe gesellschaftliche Anerkennung des Katholizismus im Kaiserreich, dann werden die Möglichkeiten, die die Weimarer Republik dem politisch engagierten Katholizismus eröffnet hat, besonders deutlich. Also dadurch, dass es eben keine Staatskirche mehr im engeren Sinne gab, dadurch, dass sich auch die Mehrheitsverhältnisse verändert haben in der konfessionellen Gestaltung, taten sich hier neue Wege auf, die der Katholizismus auch, also der Katholizismus, das ist natürlich eine eigentlich unzulängliche Verallgemeinerung, aber die viele engagierte Katholikinnen und Katholiken nutzen wollten.
Und der Protestantismus an sich spielte also im Kaiserreich eine große Rolle, aber den Protestantismus an sich, den gibt es eben nicht.
Genau, genauso wenig wie es die evangelische Kirche gab oder gibt. Das hat natürlich auch historische Gründe, die an die Wurzeln des Protestantismus, an die historischen Wurzeln zurückgehen, in denen dadurch, dass sich schon von Anfang an eigentlich oder zumindest seit den Abendmahlstreitigkeiten der Reformationszeit hier unterschiedliche Richtungen ausgeprägt haben, die wir heute als lutherisch und reformiert kennen.
Und da sind wir jetzt wirklich weit zurück, nämlich im 16. Jahrhundert. Wir brauchen jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen, worum die sich jetzt beim Abendmahl gestritten haben, das ja im Protestantismus, Fragezeichen, ein Sakrament darstellt.
Ja,
überall. Überall, ja. Man sieht, ich bin super drin im Thema, aber dafür habe ich ja auch den Benedikt hier. Diese Unterscheidung in die verschiedenen protestantischen Konfessionen, also reformiert und lutherisch, geht zurück ins 16. Jahrhundert, aber damit noch nicht genug. Es gibt auch noch eine dritte Unterscheidung.
Genau, also vielleicht noch ganz kurz zu dieser Grundunterscheidung, die, also auch wenn man jetzt sich nicht in die Untiefen der Abendmahlstreitigkeiten begeben will, dann kann man doch grundsätzlich sagen, und das wird, glaube ich, noch wichtig, dass im Luthertum grundsätzlich eine Struktur entwickelt worden ist, die sich positiv auf die jeweilige Obrigkeit bezieht, die auch in der Gestaltung der Kirchen eher von oben nach unten funktioniert, tendenziell mit allen Ausnahmen und Einschränkungen, die es immer gibt. Und dass das Reformiertentum, das ja insbesondere in der Schweiz seine Ursprünge hat, in den Städten, dass hier eher eine Tendenz, die von der Gemeinde von unten aufbauend funktioniert. Das ist auch in Wahrheit natürlich alles komplizierter und etwas konfuser, wie es meistens in der Geschichte ist, aber von der Tendenz her sind das so Grundentscheidungen, die bis weit in die Gegenwart fortgewirkt haben. Im 19. Jahrhundert, eine Zeit, in der die evangelischen Kirchen in der Nachfolge der Auseinandersetzung mit Napoleon erstmals und der Französischen Revolution mit neuer Intensität vor die Frage gestellt worden sind, ob sie eine Zukunft haben und wie sie sich organisieren müssen, wenn sie in dieser Zeit eine Zukunft haben wollen. In dieser Zeit wurde der Gedanke entwickelt, ob es nicht sinnvoll wäre, eine Union von Lutheranern und Reformierten in der Kirche zu erreichen. Auch das war ein Projekt, für das sich vor allem preußische Könige eingesetzt haben, allen voran Friedrich Wilhelm III., und das aber zunächst scheiterte, weil sowohl Lutheraner als auch Reformierte sich in diesem Unionsprojekt nicht wiederfinden konnten, weil bestimmte Dinge, die in der Gottesdienstgestaltung oder auch also in der Liturgie und auch in der Theologie notwendig sind, um so eine Union zu erreichen, doch nicht zufriedenstellend waren für alle Richtungen. Gleichwohl, also long story short, ist die größte und wichtigste Landeskirche bis 45 im Grunde die der Altpreußischen Union, weil sich letztendlich der Unionsgedanke eben in einer spezifischen Form in Preußen durchgesetzt hat.
Und an der Stelle, wenn ihr euch fragt, was denn da jetzt die Könige von Preußen mit zu tun haben, ist es, glaube ich, nochmal ganz wichtig zu erklären, dass im protestantischen Bereich im Endeffekt der jeweilige Landesherr, also das kann ein König gewesen sein, das kann ein Herzog gewesen sein oder auch nur ein Graf, dass der in der frühen Neuzeit, also zwischen 1500 und 1800, letztlich entschieden hat, was die Staatskirche, vereinfacht gesagt, in seinem Herrschaftsbereich sein sollte, welche protestantische Konfession. Also genau der Gegenentwurf zum Katholizismus, wo es auf Rom, also ein Gebiet außerhalb Mitteleuropas, konzentriert war, wo es auf den Papst konzentriert war, im Protestantismus entschied letztlich der Landesherr, die jeweilige Obrigkeit, welcher Konfession diesem staatskirchlichen Status zukam. Das heißt aber nicht, dass es innerhalb eines Herrschaftsgebietes nur eine Konfession gab. Also es gibt sehr wohl dann es gibt auch Katholiken, es gibt Reformierte, es gibt Lutheraner, aber die sozusagen den Status als vereinfacht gesagt Staatsreligion, das legte der Landesherr fest, der gleichzeitig dann immer der oberste Bischof dieser Konfession war.
Genau, das Stichwort ist da das des landesherrlichen Kirchenregiments, das auf die reformatorischen, auf die Entscheidung der Reformationszeit zurückgeht und erst mit der Revolution von 1918 an sein Ende geraten ist.
Aber das ist eine gute Überleitung, die wir uns hier gebaut haben. Wie reagierten denn die Kirchen dann auf die demokratische Revolution von 1918, 1919?
Ja, also in weiten Teilen, in ganz großen Teilen ist das eine der protestantischen Traumatisierungen, von denen Frank-Michael Kuhlemann in einem Aufsatz mal gesprochen hat. Gerade weil der Protestantismus in seiner Struktur stark auf die jeweilige Obrigkeit ausgerichtet war, war der Verlust dieser Obrigkeit, die ja auch zumindest in der Wahrnehmung dafür gesorgt hat, dass man seine privilegierte Stellung in der Gesellschaft erhalten konnte, eine schwierige Situation für die Kirchen, weil letztlich auch die Verfassungsstruktur der Kirchen damit fundamental in Frage gestellt worden war und man sich neue Verfassungen geben musste, sich zu dieser neuen, jetzt demokratischen Obrigkeit in ein neues Verhältnis setzen musste. Und letztlich haben es gerade auch Vertreter der USPD in der Revolutionsregierung den Kirchen auch nicht leicht gemacht, sich in ein positives Verhältnis zu diesem neuen Staat zu setzen, weil beispielsweise Adolf Hoffmann von der USPD, Kultusminister, relativ schnell versucht hat, eine starke Trennung von Kirche und Staat durchzusetzen, den Religionsunterricht abzuschaffen, die Zahlungen, die an die Kirchen erfolgt sind, abzuschaffen. Und all das hat so diese traumatisierende Wirkung noch verstärkt.
Das muss man sich auch nochmal vor Augen halten. Wir haben ja vorher eine große Teilidentität zwischen Staat und protestantischer Kirche im 19. Jahrhundert. Im 19. Jahrhundert wächst der Staat und irgendwann wachsen die einzelnen deutschen Staaten auch zu einem deutschen Gesamtstaat zusammen. Und unter diesem deutschen Gesamtstaat gab es ganz viele verschiedene Landeskirchen aus dieser alten Pluralität der deutschen Vielstaatlichkeit. Und diese Landeskirchen gab es weiter. Und der jeweilige Landesherr, der war gleichzeitig Chef dieser Landeskirchen. Und ihr müsst euch vorstellen, mit der Revolution sind die ganzen Monarchien innerhalb Deutschlands ja abgeschafft worden. Die Monarchen sind zurückgetreten. Nicht umsonst ist dann aus dem Königreich Preußen ein Freistaat geworden. Diese Bezeichnung ist quasi die deutsche Übersetzung von Republik. Tragen ja einige Bundesländer heute noch einen Namen, also zum Beispiel der Freistaat Sachsen, Freistaat Bayern. Das ist namensgewordene Revolution. Also plötzlich ist die oberste Ebene der jeweiligen Landeskirchen ist weggebrochen. Und da müssen sich jetzt die Kirchen als Organisation ganz neu orientieren.
Beziehungsweise an die Stelle dieser christlichen Obrigkeit ist eben eine säkulare, religiös-neutrale Obrigkeit getreten, zumindest ihrem Anspruch nach. Das hat durchaus auf der einen Seite eben große Sorgen hervorgerufen, aber wie immer eigentlich gab es auch gewiefte Vertreter des Protestantismus, die darin auch eine Chance gesehen haben, in dieser womöglich neuen Freiheit sich auch institutionell entfalten zu können und diese Freiheiten anzunehmen und zu nutzen für die kirchliche Sache. Und ich habe uns ein Zitat mal mitgebracht von einer nicht ganz unbedeutenden kirchenhistorischen Figur und ich denke auch allgemeinhistorisch nicht unwichtigen Figur, nämlich Otto Dibelius, der bis weit in die 60er Jahre im landeskirchlich organisierten Protestantismus prägend war, der dann nach dem Zweiten Weltkrieg Bischof war in Berlin-Brandenburg und dessen Karriere wohl auch nicht ganz zufällig mit der Deutschen Revolution von 1918
Ich wollte nur kurz erwähnen für diejenigen, die sich vielleicht daran erinnern können, der Dibelius hat die Predigt gehalten am Tag von Potsdam in der Garnisonskirche. Und da habe ich auch in der Folge daraus zitiert. Wenn ihr wissen wollt, welche genau das war, schaut in die Shownotes. Das weiß ich nämlich auswendig nicht mehr. Aber Benedikt, bitte zitiere mal Dibelius zur Revolution von 1918.
Genau, also man könnte auch eine Folge über Dibelius machen, weil der Tag von Potsdam ist ja auch in seiner Karriere noch nicht das letzte Wort zum Nationalsozialismus. Aber gehen wir jetzt einmal...
Dafür haben wir ja Bonusfolgen.
Genau, das muss ja nicht die letzte sein. Dieses Zitat ist vom Anfang 1919 in einem Sammelband, zu dem Dibelius beigetragen hat. Und da schreibt er direkt zu Anfang, da kam der 9. November 1918. Das Sturmsignal der Revolution gellte durch die deutschen Lande. Auch die evangelischen Kirchen Deutschlands erzitterten unter den Erschütterungen dieser schicksalsschweren Tage. Und in den Herzen derer, die an ihrer Kirche hingen, blitzte die Überzeugung auf. Nun ist auch für die Kirche neue Zeit. Nun muss aus dem unvolkstümlichen Bau der früheren Tage endlich eine wahre, freie, kraftvolle Volkskirche erstehen. So viel Dibelius aus dem Jahr 1919 und wenn ich gefragt werde oder auch mal einen Aufsatz schreibe zur Revolution von 1918-19 und auch zu der Bedeutung der Weimarer Republik für die Protestantismusgeschichte, dann kann man, glaube ich, die Bedeutung dieses Einschnittes, auch wenn man die Zeit des Nationalsozialismus aus kirchlicher Sicht verstehen will, nicht überschätzen. Also, und da kommt nämlich beides zusammen. Sowohl dieses traumatische Erleben, dass die geliebten Fürsten abtreten müssen, auch die Affinität des Protestantismus zur Dolchstoßlegende kommt daher. Und zum anderen von vielen Kirchenorganisatoren und kirchenleitenden Persönlichkeiten dieser Wille jetzt zu gestalten und diese Freiheit jetzt zu nutzen. Und Dibelius schreibt Mitte der 20er Jahre auch ein Buch, das heißt, das Jahrhundert der Kirche. Und das macht deutlich, was da das Selbstbewusstsein ist, das in ihm da für seine Kirche eine Rolle spielt. Und all das, vielleicht den Bogen schlage ich jetzt gerade noch, all das mündet natürlich in gewisser Weise auch im Tag von Potsdam, weil Dibelius, glaube ich, 33 noch glaubt, dass jetzt diese Kirche mit diesem neuen Staat in eine glorreiche Zukunft gehen kann, als starke Kirche, als volksverbundene Kirche, auch wenn Dibelius sicher nicht alles am Nationalsozialismus gut fand. Genau, so viel vielleicht, diesen kleinen Bogen einmal zu schlagen.
Aber das ist diese Forderung, die im Protestantismus immer wieder durchscheint in allen Strömungen nach einem starken Staat, weil das ja etwas ist, was mit der Geschichte des Protestantismus als Organisation stark verknüpft ist. Also wenn man diese Teilidentität zwischen Kirche und Staat gewöhnt ist, wenn das, diese Verquickung, die ja bis in den Alltag reingeht, als normal empfindet und das dann wegbricht und plötzlich in einer Republik aufwacht, in der im Endeffekt durch demokratische Entscheidungsprozesse sehr viel Flexibilität, sehr viel Meinungsvielfalt plötzlich reinkommt, das überfordert und deswegen diese Rückkehr zum starken, die Forderung nach dem starken Staat. Das steht aber interessanterweise in gewisser Weise zum Widerspruch zur Reorganisation der Kirche, der evangelischen Kirche in den 20ern. Kannst du da noch was zu sagen?
Ja, das ist ein ganz spannender Prozess, den ich vielleicht einfach kurz zusammenfasse. Durch die Revolution und durch die neue Obrigkeit sind eben die alten Verfassungen, die ans Landesherrliche Kirchenregiment gebunden waren, organisatorisch hinfällig. Und alle 28 evangelischen Landeskirchen müssen sich neue Kirchenverfassungen geben. Und was auffällt, wenn man in diese Verfassung hineinschaut, ist, dass die ungemein demokratisch funktionieren. Also dass das sogenannte presbyterial-synodale Element in all diesen Kirchenverfassungen eine wichtige Rolle spielt. Also dass Wahlen erfolgen, durch die Synoden besetzt werden und dass diese Synoden auch bei der Verabschiedung von Kirchengesetzen große Kompetenzen zukommen. Natürlich gibt es in etlichen Landeskirchen auch Landesbischöfe, also es gibt durchaus schon die Tendenz, auch das kirchenleitende Element zu stärken. Aber das ist dennoch verbunden mit einer grundsätzlich demokratischen Struktur, die durchaus dem Zeitgeist entspricht. Man sagt dem Protestantismus ja auch eine durchaus vorhandene Affinität zum Zeitgeist zu. Und das steht aber im Kontrast, würde ich sagen, oder zumindest das, was ich an Forschung kenne und gemacht habe, das steht im Kontrast zur tatsächlichen Demokratiefähigkeit vieler Protestantinnen und Protestanten oder auch nur zum Wunsch, demokratisch zu leben oder Demokratie zu bejahen und Demokratie einzuüben. Also all das, daran mangelt es an vielen Stellen. Das zeigt sich beispielsweise auch schon darin, dass es nur sehr wenige wirklich überzeugte Protestanten in den demokratischen Parteien der Weimarer Republik gibt. Da gibt es wirklich nur, die kann man fast an zwei Händen abzählen. Die allermeisten Protestanten, die politisch engagiert sind, landen in der Deutschnationalen Volkspartei. Das ist ja auch schon eine Diagnose, sage ich mal.
Ja, definitiv.
Und insofern ist da eine Diskrepanz, die auffällt. Also das Einüben, das kirchliche Einüben von demokratischen Prinzipien mündet eben nicht in einer Bejahung der Demokratie als politischem System.
Und da nochmal den Kontrast aufziehend jetzt zum Katholizismus, erinnert euch bitte daran, in der Zentrumspartei gab es sehr viele Geistliche. Also Ludwig Karst, der hat ja auch schon einige Auftritte gehabt, der war ein Geistlicher. Und der war nicht der Einzige. Es gab sehr viele Geistliche in der Zentrumspartei, sehr viele katholische Geistliche, aber eben sehr, sehr wenige parteipolitisch aktive protestantische Geistliche. Also ich könnte jetzt keinen nennen.
Ich meine, es war halt auch ein bisschen Pech, dass Friedrich Naumann 1919 verstorben ist, dass Ernst Troeltsch relativ, ich glaube 1921 verstorben ist. Also die prominenten Protestanten in politischer Verantwortung, die es gab am Anfang der Weimarer Republik, die sind halt alle leider früh verstorben. Und auch vergessen, also man muss sagen, Naumann war ein prominenter Protestant auch und hat maßgeblich auch die religionsverfassungsrechtlichen Bestimmungen der Weimarer Reichsverfassung, die ja in Teilen bis heute gültig ist an dieser Stelle, also dieser Artikel, mitformuliert und mitverabschiedet. Die konnten halt den weiteren Verlauf der Weimarer Republik eben aus protestantischer Sicht nicht weiter mitgestalten. Und auch da muss man sagen, die genannten, man könnte noch Martin Rade hinzufügen, das sind alles Vertreter der liberalen Theologie oder eines liberalen Protestantismus, der einerseits schon im Kaiserreich bzw. schon im 19. Jahrhundert demokratieaffin war, der andererseits eben aber auch eine Minderheitenposition innerhalb des Protestantismus innehatte. also das Gros der Protestantinnen und Protestanten in der Weimarer Republik ist eben national-protestantisch orientiert. Und das ist, glaube ich, wenn wir über 33 noch sprechen wollen, auch ein wichtiges Stichwort. Nationalprotestantismus, also die Nation, das Volk, das sind die Ordnungseinheiten, an denen sich der Protestant orientieren will. Demokratie ist zu schmutzig, zu weltlich, zu säkular, zu bäh für viele Protestanten in dieser Zeit.
Die evangelischen Kirchen in Deutschland, die fügten sich da ziemlich nahtlos ein in ein Bild, das eigentlich im gesamten Bürgertum verbreitet war in der Zeit. Kurt Meyer hat da mal von dem Nationalismus der Niederlage gesprochen. Ich habe hier ein Zitat mitgebracht vom Deutschen Evangelischen Kirchenbund. Das ist quasi ein loser Zusammenschluss in den 20ern gewesen, der einzelnen evangelischen Landeskirchen. Und die haben 1922 eine Erklärung rausgegeben zum Versailler Friedensvertrag. Und da heißt es: Deutschland, völlig wehrlos gemacht und wichtigster Gebiete beraubt, muss sich unter immer neuen Formen und Drohungen Milliarden um Milliarden abpressen lassen und soll zudem auch noch die ungeheuerlichen Kosten für die feindliche Besatzung aufbringen. Infolge davon ist unser wirtschaftliches Leben ruiniert, die geistige Kultur ist tödlich bedroht, die unmenschliche, auf völlige Vernichtung hinauslaufende Behandlung Deutschlands soll mit der Behauptung gerechtfertigt werden, dass Deutschland die Schuld am Kriege trage und dafür bestraft werden müsse. Aber diese Behauptung ist durch und durch unwahr. Das erklären wir feierlich vor Gott und dem Gewissen. Einwandfreie Zeugnisse, auch aus dem gegnerischen Lager, werden es langsam, so doch unaufhaltsam, aller Welt klar machen, wo die eigentlichen Schuldigen sind. Also davon mal abgesehen, dass das gar nicht so einfach ist und auch für die Zeitgenossen gar nicht so einfach war, die Schuldlosigkeit Deutschlands am Ersten Weltkrieg zu beweisen. Da wird ja bis heute sehr intensiv drüber debattiert, zeigt sich hier doch diese klare Haltung, diese klare ablehnende Haltung zum Versailler Vertrag, der hier völlig überhöht wird in seinen Wirkungen. Dazu werden wir sicherlich auch mal im Podcast noch eine Bonusfolge machen, weil ich glaube, dass das wichtig ist, das mal realistisch einzuschätzen. Ja, es war ein harter Frieden und es ist strategisch, taktisch sehr unklug gewesen, glaube ich. Aber nichtsdestotrotz wird der hier in den Formulierungen völlig überhöht. Es ging natürlich nicht um eine Vernichtung Deutschlands. Aber das zeigt eben ja den Nationalismus, diese Trotzreaktion in der Niederlage, die auch bis hineingeht in die organisierte evangelische Kirche.
Ja, und über die Ablehnung dieses Friedensvertrages, der ja von demokratischen Staaten beschlossen worden ist, schwingt natürlich auch immer eine gewisse Ablehnung derer mit, mal mehr, mal weniger explizit, die diesen Frieden zu verantworten haben aus deutscher Sicht und die beispielsweise, wenn man an die Politik von Gustav Stresemann denkt, ausgehend von einer Anerkennung der Bestimmung des Friedensvertrages versuchen, die deutschen Bedingungen zu verbessern. Aber so viel Differenzierung war dann schon eher unüblich meistens.
Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, weil Stresemann als Beispiel, über den haben wir ja noch nicht so oft gesprochen, weil er schon 1929 gestorben ist. Das war quasi der konservative bürgerliche Vernunftrepublikaner par excellence, schlechthin. Also 1919 konnte der mit der Republik nicht viel anfangen, aber sie war einfach da. Sie war da und er hat gesagt, das ist jetzt die neue politische Struktur und in der müssen wir arbeiten. Und das hat er getan. Das heißt nicht, dass Stresemann ein Fan vom Versailler Friedensvertrag war. Der hat ihn genauso abgelehnt, wie übrigens alle politischen Parteien in Deutschland in der Zeit. Auch die KPD hat den abgelehnt. Die hatten eine andere Argumentation. Die haben gesagt, das ist ein Diktat der imperialistischen Mächte und da wird das deutsche Proletariat für ausgebeutet, damit die Kapitalisten in London und Paris und in Washington davon profitieren. Aber auch die KPD hat den Versailler Friedensvertrag abgelehnt. Alle Parteien haben das.
Naja, und auch Matthias Erzberger hat jetzt nicht gesagt, ah, das ist aber ein super Frieden, den habe ich jetzt gerne unterschrieben,
genau. Also,
der damit mit dem Leben bezahlt, letztlich aus Verantwortung, aus politischer Verantwortung, die er an der Stelle übernommen hat. Aber Stresemann gehört übrigens für mich auch mit zu den spannendsten Figuren der Zwischenkriegszeit. Und da könnte man auch noch mal genauer hinschauen, wie es da mit der religiösen Prägung ist bei Stresemann. Aber das würde uns wahrscheinlich jetzt etwas wegführen.
Aber wir behalten das mal im Hinterkopf. Ich finde, das ist eine gute Idee, weil wir gerade uns über die Persönlichkeiten ja viel erschließen können. Und,
ein wichtiger Punkt vielleicht noch, wenn wir über Stresemann sprechen, ist, dass mit Hermann Kappler, der im preußischen evangelischen Oberkirchenrat tätig war, eine der ganz führenden Persönlichkeiten in der preußischen Landeskirche, zumindest zeitweise die Position Stresemanns durchaus geteilt hat. Also das muss man vielleicht auch immer dazu sagen, es in dieser Zeit der Weimarer Republik und auch darüber hinaus gibt es immer sowohl als auch. Und ich würde sagen, gerade wenn wir von der Zeit ausgehen, in der wir jetzt leben, Differenzierungen, Verkomplizierungen, aber und sowohl sind einfach Aspekte, die wir, wenn wir über Historische sprechen, wo wir nicht müde werden dürfen, das immer wieder reinzubringen und einzufordern, weil es gibt auch keine einfache Antwort auf die Frage, warum hat der Protestantismus 1933 in großen Teilen die nationalsozialistische Machtergreifung unterstützt. Deswegen reden wir ja jetzt schon über 30 Minuten über das Ganze vorher, mhm, weil es dafür eben keine simple Antwort gibt. Auch wenn ich manchmal, wenn man das manchmal so hört, ja, alle Protestanten waren ja Nazis oder so, das kriege ich tatsächlich manchmal noch zu hören. Das ist selten der Start für eine besonders differenzierte Diskussion, aber dennoch gibt es ja diese Meinung, nee, so war es eben auch nicht.
Und die Pluralität innerhalb des Protestantismus hat da, glaube ich, eine große Rolle gespielt. Wenn wir uns da jetzt wieder dem Katholizismus zuwenden als Vergleichsfolie, denn innerhalb der katholischen Kirche als Organisation, also nicht Kirche als Gemeinschaft, die einzelnen Gläubigen, sondern Kirche als Organisation, gab es vor 1933 eine glasklare Haltung, die von oben, von den deutschen Bischöfen auch so kommuniziert wurde an die Gemeinden und an die dortigen Pfarrer. Das geschah dann immer in sogenannten Hirtenbriefen, also der Bischof als oberster Hirte für sein Bistum quasi. Mhm. Habe ich das gut erklärt?
Ja.
Können wir für die Zwecke des Podcasts so stehen lassen.
Es gibt Einschreibungen von katholischen Kollegen.
Ja, das macht überhaupt nichts. Kommentiert immer gerne, ihr wisst. Ich stelle das dann auch gerne richtig beim nächsten Mal. Also mit diesen Hirtenbriefen ist klar kommuniziert worden, wie die katholische Kirche als Organisation zur NSDAP steht. Und vor 1933 hieß das klipp und klar, eine Mitgliedschaft in der NSDAP ist für Katholiken nicht möglich, weil die Werte des Katholizismus sich ausschließen gegenüber den Werten der NSDAP. Und das bezog sich, das ist wichtig, vor allem auf die Rassenideologie und auf das völkische Denken. Das ist ganz, ganz wichtig. Also da ging es jetzt nicht nur darum, dass die irgendwie der Nationalsozialismus einen Totalitätsanspruch hat, den Totalitätsanspruch der Kirche, der katholischen Kirche berührte, sondern es ging konkret darum, dass dieser Universalismus, also jeder Mensch kann sich zum Christentum bekennen, der biss sich einfach mit der Rassenideologie, die ja davon ausgeht, dass Menschen biologisch unterschiedlich sind, qua Geburt. Und da hat die katholische Kirche eine klare Haltung gehabt. Und das drückte sich auch im Alltag aus, weil es zum Beispiel SA-Leuten verboten war, in Uniform in den Gottesdienst zu kommen. Ob das dann im Einzelnen in jeder Kirche auch so durchgeführt worden ist, das wissen wir nicht. Benedikt und ich wissen das nicht, bestimmt gibt es da auch Forschung zu, aber es ist auf jeden Fall als Norm aufrechterhalten worden bis 1933 und da gab es auch Konsequenzen. Also man konnte dann ausgeschlossen werden vom Gottesdienst, man konnte sogar exkommuniziert werden, also vom Abendmahl ausgeschlossen werden und diese Konsequenzen gab es und die wurden teilweise auch durchgeführt. Und dazu muss man ja auch wissen, dass einige prominente Nazis zumindest auf dem Papier Katholiken waren, also die beiden wichtigsten, die mir sofort einfallen, sind Adolf Hitler und Josef Goebbels.
Ja, eher ähnlich wie Napoleon wahrscheinlich laue Katholiken.
Wenn überhaupt. Laue Katholiken ist ein guter Begriff.
Aber ja, zumindest in diesem darin aufgewachsen und sozialisiert. Und ja, also du hattest ja die Folge schon über das Reichskonkordat. Also meine Sicht darauf ist, dass das Reichskonkordat eigentlich zu 95%, ich muss noch mal in die Folge hören, ich weiß nicht, wie du es bewertet hast, aber zu 95% ein Erfolg für die NSDAP war, weil damit dieses kritische Haltung, diese Unvereinbarkeit, auch eine Möglichkeit, Opposition gegen die Nazis zu stärker zu artikulieren und auch institutionell zu verankern, all das hat man aufgegeben, um als Institution erhalten zu bleiben. Mal ganz davon abgesehen, was das als Imageerfolg für Hitler bedeutet, mit dem Papst ein Konkordat abzuschließen, waren die Folgen für widerständiges Verhalten dann in der Zeit des Nationalsozialismus sicher auch verheerend. Weil, das muss man auch sagen, das Potenzial, das gerade die katholische Kirche gehabt hätte, gegen den Nationalsozialismus zu positionieren, das wäre ganz erheblich gewesen. Und ja, Hitler war ja geschickt darin, starke Gegner, potenzielle Gegner auszuschalten oder lahmzulegen. Und das ist ihm auch bei der katholischen Kirche zunächst gelungen.
Und wir werden uns, das ist, glaube ich, ein guter Schlusspunkt, in der nächsten Folge dann der Frage widmen, wie die Nationalsozialisten versuchen, die Aus- bzw. Gleichschaltung der protestantischen Kirchen im Jahr 1933 vorzunehmen. Das war jetzt ein bisschen abrupt, aber wir improvisieren hier so ein bisschen.
Genau, also ich, vielleicht noch so, also aus meiner Sicht, und das machst du ja eigentlich auch in deinem Podcast immer, wenn man die Zeit von 33 bis 45 verstehen will, muss man eigentlich immer mehr oder weniger große Schwenker in die Zeit davor machen, um zu verstehen, was da überhaupt abläuft. Und das ist sicherlich im Bereich der Religionsgeschichte auf jeden Fall auch so. Und ich glaube, das hatten wir jetzt eingangs nicht gesagt, wenn man sich überlegt, dass zu dieser Zeit eben noch 95% der deutschen Bevölkerung einer der beiden großen Kirchen angehörten, ist das auch echt kein randständiges Thema.
Nee, ganz und gar nicht. Und deswegen werden wir auch in der nächsten Folge nicht direkt mit dem Jahr 33 einsteigen, sondern nochmal genauer hingucken, wie eigentlich das Verhältnis der Nationalsozialisten und der evangelischen Kirchen vor 33 war. Und damit würde ich sagen, machen wir hier einen Cut. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin.
Bis dahin.